Soll ich drücken? Also Aufnahme läuft bei mir jetzt.
Okay, warte mal, dann drücke ich hier mal auch mit drauf.
Also für heute die Episode 3, Geheimnisse der Nachtflüge zwischen Sternen navigieren. Was macht Nachtflüge so besonders? Diese Folge könnte die technischen und emotionalen Aspekte des Fliegens bei Nacht beleuchten, von der Navigation anhand der Sterne bis hin zu den Gedanken eines Piloten, wenn die Welt unter ihm schläft.
Oha. Ich bin ja jetzt, ist das so eine Kuschel-Episode heute?
Es könnte eine Kuschel-Episode werden, es kommt darauf an, was wir draus machen.
Also wird es um was Sexuelles gehen? Es kommt auf meine Geschichten an wahrscheinlich.
Es kommt auf deine Geschichten an und wenn es die Zuschauer wollen, dann machen wir das natürlich.
Aber wir sind ja nicht live.
Ach so, ja, nee, dann...
Vielleicht sind wir auch irgendwo trotzdem live.
Erstmal... Erzähl du.
Ja genau, wir haben heute wieder mehr Delay drin. Erstmal, wir haben heute unsere Audiotechnik, ist wieder neu, vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Ich sitze hier gerade in Marrakesch, im Cache Mara. Das ist ein Rooftop-Restaurant oder ein Rooftop-Kneipe, könnte man sagen, aber Restaurant trifft sehr. Heute ist ja Zuckerfest und das heißt, gestern war Ramadan zu Ende und heute
Fastenbrechen.
Fastenbrechen, genau. Und ich sitze jetzt hier da und bei uns ist gerade jetzt in dieser Sekunde hier Sonnenuntergang. Das ist jetzt hier 19.10 Uhr lokale Zeit, der Sonnenuntergang war gerade. Und wir haben heute passend dazu uns das Thema Nachtflug rausgesucht.
Mhm. Genau.
Und es wird natürlich sicherlich auch wieder einiges an Technik kommen, aber Nachtflug an sich ist eben auch... Also ist auch, ich würde auch sagen, eine emotional andere Ebene des Fliegens. Ich würde das sogar vergleichen können mit dem Autofahren so ein bisschen. Aber bevor wir dazu zu sehr einsteigen, würde ich sagen, Tobi, erstmal herzlich willkommen.
Hallo Stefan.
Hallo Tobi. Du als Moderator zu unserem Meisterwarnungs...
Cockpit-Chroniken-Podcast.
Ja, stimmt.
Das ist doch ein bisschen Delay. Das ging sonst besser.
100 Millisekunden haben wir aktuell, sagt die Technik. Das ist für flüssiges Hin und Her ein bisschen zu viel.
Das schiebt man dann zusammen.
Das schiebt man zusammen, dann kriegen wir wie die Schlümpfe.
Ja.
Dann können wir auch 2 Stunden Inhalt in eine packen.
Ja, und falls ihr noch nicht wisst, wer wir sind, der Stefan fliegt nachts sowie tags für eine große Airline als Kapitän, die Boeing 737.
Stimmt, ja. 737 Max und NG.
Mhm. Und ich moderiere das hier.
Der Tobi, der moderiert. Der Tobi ist aber auch ganz begeisterter Privatpilot gewesen, früher viel Antonov 2 geflogen und im Seglerschlepp eigentlich ein sehr versierter und technikumtriebischer Flugenthusiast mit aktuell ganz viel Fokus auf Audiotechnik in seinem Berufsleben.
Ja, genau. Das hast du toll ausgedrückt. Das muss ich mir merken.
Ja, oder?
Ja, ja.
Der ChatGPT hört unsere Konversation live mit und gibt dann Inputs, was wir hier Fragen stellen können. Schön wäre es, wenn die Technik schon soweit wäre.
Ah, ja, ja.
Da muss man dazu sagen, Technik soweit. Ich sitze jetzt hier tatsächlich mit meinem Laptop, einem Audio-Interface, einem Biodynamic-Kopfhörer und einem... Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein dieses Phil Collins-Mikro?
Hast du nicht einen Sennheiser?
Ja, die Billo-Variante. Shure kommt mir nicht ins Haus. Shure kommt mir nicht ins Haus.
Da SM58, was die ganzen Sänger nehmen,
ja,
das geht
weiß,
schon.
Ich weiß, aber jeder hat ja immer das SM7. Also ihr merkt, wir sind audiotechnisch normalerweise gut unterwegs. Wir versuchen das hier nur so ein bisschen klarzustellen, weil natürlich wir haben hier immer unter widrigsten Bedingungen. Wenn wir jetzt in Deutschland wären, könnte ich wahrscheinlich mit dem Tobi hier überhaupt nicht aufnehmen, weil einfach nirgendwo eine 4G-Verbindung da wäre oder WLAN, das ordentlich funktionieren würde, es sei denn, du bist irgendwo im heimischen Netz unterwegs. Aber tatsächlich sitze ich jetzt in Nordafrika da und wir können hier live miteinander sprechen mit gerade mal 100 Millisekunden Verzögerung. Das ist schon oder?
Cool. Ja, sehr cool.
Nachtflug, Tobi.
Nachtflug. Nachtflug ist, also das ist ja was, also als VFR-Pilot, was ich war, da gibt es ja die VFR-Nachtberechtigung, wo du nachts fliegen darfst und das war damals für mich so ein Aha-Dings, weil ich dachte, na, nachts darfst du ja nur fliegen mit IFR-Berechtigung. Und auf keinen Fall nach Sicht, aber scheinbar geht das ja. Hast du sowas gemacht damals?
Ja, Nacht-VFR war die Voraussetzung für meine modulare ATPL und das musste ich auch machen und da bin ich damals mit meinem Fluglehrer, das waren 5 Stunden, die dafür notwendig waren. Und ich glaube, es waren 5 Stunden. Und da sind wir damals von Schwenningen über Mannheim nachts Norden von Frankfurt rum. Wir wollten dann noch in Frankfurt Midfield Crossing machen. Das war nicht möglich. Sind wir da lang geflogen. Ich glaube, Taunus noch lang. Und sind da in Nürnberg gelandet und haben da, haben da sogar übernachtet. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Und am nächsten Tag zurück. Das war einfach nur meine Nachtflugberechtigung, um meine ATPL machen zu können.
Ja.
Also
und wie war, also erinnerst du dich noch an den Start und also überhaupt einsteigen? Ist ja alles dunkel. Vorflugcheck im Dunkeln.
Es ist ja irgendwie alles anders, ne? Es ist ganz krass. Du musst, also, es ist wirklich so eine Sache, wo man sich fragen muss, muss man es machen? Vor allem in einer Einmod.
Mhm.
Und dann wiederum, wenn man sich das fragt, dann sollte man sich auch die Frage stellen, ja und was ist denn jetzt der Unterschied tagsüber? Warum ist es denn nachts gefährlicher?
Na, was sind denn so die Threats nachts bei einer Einmod?
Wenn du nachts über den Wald fliegst und der Wald ist dunkel und dein Motor fällt aus, du hast einfach keine Chance, dir einen geeigneten Landeplatz zu suchen.
Ja.
Und das ist in der VfR-Fliegerei mit Nacht-VfR, würde ich sagen, eigentlich die größte Gefahr.
Mhm.
Es ist natürlich auch so, dass wenn du nachts fliegen musst, du musst vorher anfragen, wenn du auf kleinen Flughäfen landest, haben die noch offen. Dann gibt es eine PPR-Gebühr. Das heißt, diese PPR-Gebühr fällt an Flugplätzen, wo normalerweise der Flugplatz zu hätte. Also PPR steht für Prior Permission Required. Das heißt, das ist nicht nur für Nachtflug, es gibt für viele Sachen, zum Beispiel auch wenn ULs jetzt auf großen Flugplätzen landen oder irgendwelche Ausnahmegenehmigungen für Flugzeugtypen sind. Und da verlangen viele Flugplätze, ich sage jetzt mal 30 Euro pro halbe Stunde nach Sonnenuntergang.
Ui, das ist viel.
Genau, wenn du jetzt dann irgendwo losfliegst, vielleicht im Sonnenuntergang und dann landest du dann vielleicht 3 Stunden nach Sonnenuntergang an deinem Zielflugplatz, da hast du 6 mal 30 Minuten mal 30 Euro, da zahlst du mal 200 Euro. Also es ist nicht so und also der Nutzen ist für mich nie wirklich da gewesen, außer dass du sagen kannst, du hast mal so in der ersten Instanz am Instrumentenflug geleckt, könnte man sagen.
Ja.
So würde ich sagen. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir da geflogen sind. Wir sind da eben, ich glaube, das war Taunus drüber, wo plötzlich alles schwarz war unten. Und du hast keine Orientierung mehr. Wenn du überlegst, wenn jetzt ein künstlicher Horizont ausfällt, weil wenn der jetzt über Staudruck oder Unterdruck betrieben wird und der fällt aus, bist du eigentlich verloren, würde ich sagen. Also es wird ja, ich habe eben gerade nochmal geguckt, von den Flugschulen wird das immer beworben, als, ich lese jetzt mal vor, von der Flugschule gerade hier, die habe ich gerade nur Nachtflug mal kurz geguckt, um mal diese Werbung rauszusuchen. Mit der Nachtflugberechtigung können Sie auch bei Nacht fliegen. So weit, so gut, da gehe ich mit. Und sie bietet Ihnen als Pilot eine höhere Flexibilität in Ihrer zeitlichen Planung und erhöht ebenfalls Ihre fliegerischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Qualitäten. Mhm. Eigentlich ist es tatsächlich eher das Letzte, was relevant ist. Die fliegerischen Fertigkeiten und Qualitäten. Aber wie oft man das dann nutzt, es ist gut zu haben, ich würde es empfehlen, aber jetzt zu sagen, zur Freundin, komm, wir fliegen jetzt nachts, ist in den Ausnahmefällen relevant. Wofür es gut sein kann, ist zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir fliegen los, wir sind jetzt im Herbst, wir haben irgendwo Nebel, wir können jetzt an so einem Zielflugplatz kurz vor Sonnenuntergang nicht landen, wir rufen bei der FIS rein, sagen, ob die uns einen Flugplan machen können, wir fliegen nach Stuttgart und landen dann da sicher nachts und haben eine Nachtflugberechtigung. Ja. Für so eine Ausnahmefälle.
Ja, aber wie oft ist das?
Ja, aber du hast die Qualität, die Berechtigung, die Fähigkeit dafür. Und du fühlst dich auch sicher dann damit. Du landest dann nicht irgendwo an einem großen Flughafen und denkst dir, scheiße, war das jetzt legal? Kriege ich da jetzt noch Probleme?
Ja.
Und das dafür finde ich schon gut. Aber das ist jetzt rein auf die PPL, auf die Nacht-VfR-Berechtigung zu sehen.
Na, ich glaube, wenn du jetzt so, sag mal, du fliegst jetzt eine erweiterte Platzrunde zu Silvester um deinen Platz drumherum, das ist, glaube ich, schon vom Ausblick toll.
Oha, na gut, jetzt musst du natürlich einen Flugleiter haben, der nachts nichts Besseres zu tun hat zu Silvester, als um von 23 bis 1 Uhr nachts deinen Flugplatz offen zu halten.
Gehst du an so einen Flughafen halt, klar, wird es aber auch wieder nicht ganz billig. Na gut, hast
du
auch recht.
Wie viel hast du denn davon noch in Deutschland? Das ist doch das.
Ja, das stimmt.
Wo du 24/7 fliegen kannst, hast du Nürnberg, da hast du Hahn mit horrenden Gebühren für General Aviation,
Leipzig müsste auch noch
Leipzig,
nachts gehen.
Ja, Leipzig.
VfR weiß ich nicht, ob die da überhaupt VfR-Flieger wollen nachts, wenn die ganzen, wenn die ganze DHL einfällt.
Ja, also es ist schwierig. Ich würde es primär als Ergänzung sehen und als Sicherheit und als Puffer und als Standbein in der fliegerischen Ausbildung zu wissen, dass man es könnte, wenn man es denn braucht.
Hast du das einmal gebraucht? Wahrscheinlich nicht, weil du dann IFA gemacht hast. Aber
nie. Ich habe meine Nachtflugberechtigung gemacht, bin danach freudestrahlend mit Tränen in den Augen zu meiner Freundin und gesagt, das war das Schönste, was ich in meiner Privatfliegerei bisher gemacht habe. Jetzt können wir nachts fliegen. Und die Realität war aber so, dass ich es nie gemacht habe. Es hat sich einfach nie ergeben.
Ja.
Ja. Das war tatsächlich, also es ist gut zu haben, aber mehr meiner Meinung nach nicht. Aber ich weiß, dass viele jetzt vielleicht sagen werden, wie kann er das sagen? Aber ist ja nicht mal so, dass du nachts jetzt sagen kannst, Mensch, wir fliegen jetzt nach Italien. Möchtest du nachts über die Alpen fliegen?
Naja, nee, würde ich nie machen. Also da wahrscheinlich nicht mal mit so einer normalen 2-Mod, die ein Motor ausfällt, dann eigentlich nur noch sinkt.
Ja, also selbst mit einer 2-Mod, klar hast du da Sicherheit, eine größere Sicherheit, aber auf der anderen Seite hast du bei einer 2-Mod, also warum soll denn der Motor ausfallen? Das ist genauso unwahrscheinlich wie tagsüber. Aber wenn er ausfällt, ist die Gefahr eines fatalen Ausgangs natürlich deutlich höher.
Ja.
Aber das Gefühl, was man hat, wenn man nachts fliegt, das ist natürlich, also das ist doch nichts zu ersetzen. Und das war damals schon bei der Nachtfliegerei mit der kleinen, damals war es eine Aquila. Und das ist ja das Nächste. Du darfst ja nicht jeden Flugzeugtyp nehmen, um nachts zu fliegen. Beispielsweise müssen Nachtflugzugelassene Flugzeugtypen, das ist ja fast schon ein Zungensprecher, zum Beispiel zwei Generatoren haben.
Ach, okay.
Ja. Und also es ist nicht so, dass es einfach so möglich ist mit jedem, mit jeder Piper J3 Supercup.
Ja. Also es sei denn, sie ist IFR zugelassen, dann hat sie wahrscheinlich auch eine Nachtflugzulassung, oder?
IFR-Zulassung ist mit Sicherheit, ja. Ja, obwohl, ich weiß nicht, ob die, das ist tatsächlich jetzt eine gute Frage, ob die VfR-Nachtzulassung durch die IFR-Zulassung mit abgedeckt ist. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich denke fast schon.
Du fliegst da jetzt auch Flieger, die das wahrscheinlich alles haben und das dürfen.
Das ist witzig, aber weißt du, wie schnell so eine Boeing nicht mehr Nachtflug zugelassen ist?
Nee.
Das geht ganz einfach. Lass mal beide Navigationslichter, die roten LEDs, die in den Flügelspitzen sitzen, oder die grünen, lass mal beide davon kaputt gehen. Und gerade die LED-Module von den ersten, wo sie die NG umgerüstet haben auf die LED-Module, die sind halt einfach ab und zu, also die haben wir nicht mehr, die wurden inzwischen ausgetauscht, aber die waren schon gern mal kaputt. Und dann
Wenn du sagst, dass wenn zwei kaputt sind, also wenn eins kaputt ist, also ein grünes oder ein rotes, darfst du noch.
Genau. Richtig, da gibt es ja die MEL, die Minimum Equipment List, aber wenn beide kaputt sind, darfst du nicht mehr.
Aber wenn jetzt, sag mal, na gut, weil du auf der anderen Seite das Weiße siehst, aber wenn der entgegenkommt, würdest du ja gar nicht mehr sehen, weißt du, wenn jetzt grün fehlt, weißt du ja nicht, in welche Richtung der fliegt eigentlich.
Das ist genau der Punkt. Also so einen großen Jet, egal ob ein A380 oder eine 737 oder einen A220, wie manche Leute den ja dennoch nennen, ist ganz schnell nicht mehr Nachtflug zugelassen.
Das ist ja krass, das wusste ich nicht.
Ja. Nehmen wir mal das Wetterradar. Wetterradar ist ganz tricky. Ist das Wetterradar kaputt, darfst du fliegen. Du sollst halt bloß laut MIL Bedingungen von schlechtem Wetter vermeiden.
Ja.
So. Und ich muss jetzt schauen, was die Master MIL von Boeing sagt oder von Airbus mit dem Wetterradar. Aber die Minimum Equipment List des Herstellers sagt zum Beispiel dann noch zusätzlich aus, dass auch Nachtflug nicht erlaubt ist. Kommt aber auf die Airline drauf an. Die Minimum Equipment List des Herstellers, die ist immer noch restriktiver als die vom, die Minimum Equipment List der Airline ist noch restriktiver als die des Herstellers.
Okay.
Ja.
Ja.
Und da kann es zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, der Hersteller sagt, ohne Wetterradar darfst du nachts fliegen, aber die Airline sagt, nein, darfst du nicht, ne, aus Sicherheitsgründen. Ne? Also so ein Flieger, so einen großen Jet, Nachtflug untauglich zu machen, ist super easy.
Ja.
Also da brauchst du nicht viel. Da gibt's noch also, was.
Wenn du eher Feierabend haben willst, klopfst du nochmal gegen die LED, dass sie ausgeht.
Genau. Und da gibt's noch was. Die LED, gegen die du klopfen kannst, von der du gerade sprichst, die gab's bei den alten 737 Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz richtig. Das kann man jetzt googeln. Ich google es jetzt aber nicht. Deswegen ist das jetzt hier eine Behauptung. Ich glaube, in dem Unterflurbereich zwischen Reihe 13 und 16 gab es bei den alten Boeings ein Fenster. Und da war eine,
zum unten rausgucken.
Eine Lampe zum unten rausgucken. Ob du gucken, da konntest du sehen, ob das Fahrwerk verriegelt war.
Ja.
Und wenn diese Lampe kaputt war, dann warst du nicht mehr Nachtflug zugelassen. Weil du nicht sehen kannst, ob das Fahrwerk ausgefahren ist.
Ja.
Und das wurde in den NGs ersetzt durch einen komplett unabhängigen Satz von Fahrwerks Extended Indicators, also die Gear Indicators, die wir normalerweise in der Center-Konsole haben, ist am Aft Overhead ja nochmal so ein Dreier-Set.
Ja.
Ne, diesen komplett unabhängig. Und wenn eins davon grün leuchtet, ist das Fahrwerk draußen.
Okay, aber kontrollier, also guckst du immer auf beide dann? Also
naja, wenn eine jetzt nicht leuchten würde, würdest du auf beide gucken. Und da habe ich noch eine Anekdote dazu. Kann ich dir erzählen?
Ja, na klar.
Und die Anekdote ist, wir sagen ja immer, das ist ja zugelassen in der EASA, das nennt sich Controlled Rest. Ich muss ausholen, Controlled Rest hatten wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Episode, oder? Über Ruhephasen von Piloten und Pilotinnen. Die unter bestimmten Bedingungen zugelassen sind und wir haben da so einen Ausdruck dafür, wir sagen da so, oder damals als FO, hatte ich mir gesagt, komm, ich monitore mal die Duct Pressure, sprich, ich stelle mir die Nackenstütze nach hinten und dann fällt der Kopf nach hinten und dann siehst du genau die Duct Pressure Monitor, dann siehst du aber auch, du siehst auch die zweite Satz von Gear Indicators.
Ja.
Und da hat eins im Cruise geleuchtet.
Oh.
Grün. Und ich so zu meinem Kollegen, sag mal, schau mal da hoch. Und dann war es vorbei mit Controlled Rest. Und da haben wir natürlich erstmal geschaut, okay, so Fuel Flow und alles, ne? Und Windgeräusche und so, das hat alles gepasst. Und dann sind wir durch eine Towering Cumulus geflogen und dann war es wieder ausgegangen. Also das war wirklich nur ein Wackelkontakt.
An den
Mikroschalter, ne?
Ja.
Aber da guckst du natürlich schon mal kurz. Aber so einfach geht ein Flieger-Nachtflug unter.
Aber diese Klappe, um draußen zu gucken, die gibt es nicht mehr bei den modernen. Ne? Weil das fand ich irgendwie, das gibt im Internet so ein paar Videos, wo man gucken kann. Also ja, die findet man schwer, aber es gab wohl ganz früher bei der 200er oder 300er, die haben dann die Klappe aufgemacht und da eine kleine Kamera nach unten zum Fahrwerk. Da konnte man das mal sehen, wie das so aussieht, wenn man da rausguckt.
Was ja auch wieder spannend ist, wenn wir darüber reden, über Thema Fahrwerk, eigentlich sind wir ja bei Nachtflug, ist ja, dass man immer so hört, dass die Piloten eines Flugzeugs nochmal einen Vorbeiflug gemacht haben am Tower, um zu gucken, ob das Fahrwerk ausgefahren war.
Ja. Ja.
Also ich kann mir, bitte Leute, sagt uns, keine Airline vorstellen, bei der das Procedure ist, den Tower zu fragen, ob der Fahrwerk ausgefahren ist.
Ich glaube, gesehen habe ich es nur bei so einer 2-Mod mal als Video.
Ja, aber nicht bei einem Airliner. Also
nee,
das kann ich mir nicht vorstellen. Da würde ich mich auch nicht drauf verlassen. Also
ja. Na, im Film, ne?
Welchen?
Ach, ich weiß es nicht. Gab es da nicht so einen Film, wo die am Fahrwerk irgendwas machen? Ich keine Ahnung. Ist egal.
Wir müssen mal über die besten und schlechtesten Pilotenfilme reden.
Ja, gibt's bestimmt.
Ja, fangen wir mit Flight an, mit Denzel Washington. Nein. Also Thema Nachtflug. Wieder zurück.
Ja. Ja, na klar. Und wenn du, also ja, du hast jetzt einen Nachtflug, ne?
Ja.
Bist ja seit einem Dreivierteljahr Kapitän.
Ja. Also ja.
Und früher war es ja so, als FO, na, nee, eigentlich nicht, ne? Du hast ja eigentlich dasselbe gemacht. Hast du den Briefleitcheck, hast du ja genauso gemacht, eigentlich wie als Kapitän.
Ja.
Gehen dir jetzt aber andere Dinge durch den Kopf, wenn du da rumläufst? Weil vielleicht, also jetzt in Marrakesch nicht, aber vielleicht hier im Norden irgendwie wegen Eis, wegen Schnee oder was auch immer, weil du ja jetzt sagen musst, wie viel Sprit nehme ich mit, was für Enteisungsflüssigkeit, es ist aber dunkel und ich sehe eigentlich gar nicht mehr alles so richtig mit meiner Lampe. Oder spielt das überhaupt null Rolle?
Das spielt schon eine Rolle und wichtig ist, dass du auch den Outside-Check immer mit einer Taschenlampe machen musst. Also wenn da jetzt mal eine Inspection ist auf dem Vorfeld und die sehen, dass du das ohne Taschenlampe machen würdest, das könnte ein richtiges Problem werden, weil eben genau so eine Sache, wie willst du denn von hinten in das Triebwerk reinschauen und schauen, ob am Ölkühler ein Vogel noch hängt ohne Taschenlampe. Und das geht mit der Handy-Taschenlampe nicht.
Aber ich hinaus wollte, du hast ja mehr Verantwortung jetzt.
Das ändert aber nichts. Nee, also
das ändert nichts.
Was du jetzt vielleicht schaust, ist, du guckst ein bisschen genau in die Notams rein und schaust vielleicht mal, wann der Flugplatz zumacht.
Ja.
Dass du weißt, du kommst noch vor der geplanten Landezeit an und sonst rufst du vielleicht mal bei Operations rein, dass die da anrufen können, ob du überhaupt noch dahin fliegen kannst. Und das sind Sachen, die du vielleicht schauen kannst. Und du schaust natürlich die Wetterlage ein bisschen anders an, weil ich sag mal, gerade wenn wir jetzt wieder, es geht auf die Sommerzeit jetzt wieder zu, wo es sehr warm ist, die Erde heizt sich auf. Und wenn dann so Gewitter in den Abendstunden kommen, die sind vielleicht tendenziell eher stationärer als die tagsüber, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Energie in der Luft ist, Bewegung in der Luft ist, mehr Wind da ist. Das heißt, so Nachtgewitter kann vielleicht langsamer wieder wegziehen über den Platz, auch wenn es nur eine Zelle ist, und nimmst vielleicht da noch ein bisschen mehr Sprit mit.
Ja.
Und du schaust natürlich viel genauer hin, was hat denn das der Flugplatz überhaupt für Anflugverfahren? Was hat es für Anflugbefeuerung? Die Anflugbefeuerung wirkt sich abhängig natürlich von, die wirkt sich aus auf deine Minima. Und wenn die Anflugbefeuerung ausfällt, natürlich auch, das schaust du vorher nochmal genau nach und planst da vielleicht ein kleines Stück konservativer. Weil ob ich tagsüber auf eine Bahn ohne Anflugbefeuerung, ohne Papis fliege, das kriege ich hin mit meiner Regel, die Faust unterhalb des Cockpits.
Ja.
Aber nachts, wenn gar nichts mehr da ist oder vielleicht nur Runway Edge Lights, aber keine Papis, keine Approach Lights, dann bin ich da vielleicht schon vorsichtiger, ne?
Da kommt das öfter vor, dass die ausfallen? Also so komplett?
Nee, also dass sie einfach so ausfallen, kommt eigentlich nicht vor. Aber was schon vorkommt, dass es in den Notams drinsteht und du vielleicht tagsüber das siehst, oder es ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert, dass, ah ja, stimmt, die Barbies waren ja US, wo du aber weißt, das wäre, also US für unserviceable, also nicht benutzbar, wo du aber weißt, nachts würde das niemals passieren, weil du da viel genauer geschaut hast.
Ja, okay. Ja?
Das heißt, du hast da auch eine selektivere Wahrnehmung dafür, für das, was relevant ist. Das ist, wenn ich überall sehe, das Wetter ist kabokay, dann weiß ich, dass meine Fuelplanung entspannter ist, als wenn ich weiß, es steht überall Gewitter und es ist ein Sturm über Europa.
Ja.
Dann reicht es mir nicht, dass ich sage, ich habe einen Alternate, wo ich aber weiß, ja, den nimmt doch dann jeder. Dann geht meine Planung, je schlimmer die Wetterbedingungen oder die allgemeinen Umweltbedingungen sind, desto weiter muss deine Planung gehen. Denn der erste Gedanke, den du hast, irgendwohin auszuweichen, den haben auch 100 andere Crewmitglieder.
Ja.
Und das heißt, wenn den 100 andere zuerst haben, kann es auch sein, dass der Flugplatz voll ist. Schau dir das Teneriffa Air Desaster an, wo zwei 747 miteinander kollidiert waren, weil der Flugplatz voll war und die holländischen Piloten am Ende tatsächlich, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, die fatalen Fehlentscheidungen dann doch primär getroffen haben. Ne? Und es jetzt nochmal genau im Kopf zu haben, aber ich glaube, so war es. Und also das spielt dann schon eine größere Rolle. Müdigkeit. Ganz wichtiger Punkt, wir reden über den sogenannten Wockel. Hast du das schon mal gehört, den Begriff, den Wockel?
Nee.
Der Wockel ist der Window of Circadian Low. Also das ist die Uhrzeit, wo du körperlich am Ende am unfittesten bist. Und das ist definiert, also das ist wirklich auf die Minute definiert, das könnte von der EU sein, ist definiert zwischen, und das ist auch eine ATPL-Frage im Übrigen, zwischen 2 Uhr und 5 Uhr 59.
Ach, krass.
Nachts.
Ja.
Und da bist du einfach weniger fit als außerhalb, könnte man pauschal so sagen. Na? Und da gibt es auch ganz viele Regularien bezüglich Flight Duty Periods. Wenn du in der Uhrzeit anfängst, kann man alles nachlesen, habe ich nicht aus dem Kopf. Immer wenn es darum geht, wenn wir zum Beispiel nur diese Uhrzeit hätten angefangen zu fliegen und wie viele Sektoren wir fliegen müssen und dürfen, muss ich in den Tabellen nachschauen. Ja, ich kenne sie nicht auswendig. Aber du kannst tatsächlich sagen, dass du in der Uhrzeit nicht unbedingt ins Berghain nach Berlin gehen wirst.
Mhm.
Ja?
Krass, ja. Und
ja.
Also, dann erzähl.
Nee, ich wollte nur sagen, also ich habe es jetzt gerade nochmal kurz gegoogelt. Also die Definition, ich hoffe, ist mein Internet hier noch gut? Das ist ja das.
Na, wenn du googelst, merke ich es, dann bricht es ja ein bisschen zusammen.
Ach komm, geht's ja nicht. ist tatsächlich, also ich lese mal ganz kurz vor. The Window of geht's darum, also the pilot may experience decreased alertness and increased fatigue. Also er ist weniger aufmerksam und mehr, wie sagt man, Fatigue übersetzt, also
müde.
Belastet.
Müde.
Ja. Müde, genau.
Müdigkeit.
Und, und das ist normal, also weil im Prinzip, hier steht es auch nochmal, die Körpertemperatur in der Uhrzeit absinkt, der Melatoninspiegel sinkt und die kognitive Leistungsfähigkeit sinkt. Das war jetzt tatsächlich zitiert. Das hätte ich jetzt so nicht mehr hingekriegt. Und wenn du natürlich nachts um diese Uhrzeit fliegst, jetzt musst du dir vorstellen, du hast eine Flight-Duty-Period, die geht nachmittags um 4 los. Du dachtest dir einen schönen Malle, freitags und zurück, bist um 10 wieder da. Aber jetzt haben sich 3 Besoffene eben die Rübe vollgeknallt, haben hinten randaliert. Du musst zwischenlanden, die Polizei muss kommen, du musst Reports schreiben, du musst Air Safety Reports schreiben und danach geht's weiter. Auf dem Weg zurück hast du dann, weil es so heiß war, noch eine Gewitterzelle stehen. Du kannst nicht starten, weil du einen Slot hast. Du kriegst den Slot, jetzt geht die APU kaputt. Die APU ist kaputt. Jetzt brauchst du ein Airstart-Unit. Du verpasst den Slot, du bist nochmal 2 Stunden später. Und das sind Belastungen, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil du bist so kurz davor, loszumachen. Und das, ich sage immer, die Arbeit, die wir machen, die ist am Boden. Und wenn diese 3-4 Sachen dann aufeinandertreffen und dann kommt immer was Neues, du kriegst immer einen Hammer, einen von oben drauf. Und es geht mit so was Simplen los, dass hinten Leute saufen, aber das hat dann so einen Butterfly-Effekt hinten raus, dass am Ende du Slots verpasst, der Flieger vielleicht aus irgendeinem Grund kaputt geht, dann kommt das noch unerwartet mit der APU dazu und plötzlich bist du dann, dass du sagst, Mist, ich schaffe meine Flugdienstzeit nicht mehr und ich muss vielleicht sogar in Captain's Discretion gehen, also Kapitänsentscheid, dass ich meine Flugdienstzeit erweitern kann. Das macht man, um im letzten Sektor das ermöglichen zu können, den Passagieren noch sicher nach Hause zu kommen, um halt also ist aber ein absoluter Ausnahmefall und das ist auch keine leichtfertige Entscheidung und dann stehst du da und dann merkst du, Mensch, ich lande jetzt nachts um 3, ne? Und wenn du nachts um 3 landest, dann weißt du, dein Anflug geht vielleicht 2.30 Uhr los und dann bist du genau in diesem Window of Circadian Low, wo du dann nochmal richtig pumpen musst und einfach mal fit sein musst und dann denkst du ja noch, wir haben ja gerade noch über das Gewitter gesprochen, was wir haben. Ne? Und wenn dann noch ein Go-Around reinkommt,
dann fliegst du, würdest du denen auch dann, also würdest du dir da mehr Zeit einkaufen? Also würdest du jetzt dann, sagen wir, beim Go-Around weiter geradeaus fliegen oder dir mehr Zeit lassen?
Für mich ist ein Go-Around unter den Bedingungen, wie wir sie gerade die letzten Minuten erklärt haben.
Ja.
Und ich merke, die Gewitterzelle steht da, mache ich da keinen zweiten Anflug. Dann sage ich, nein, ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, das mache ich nicht. Dort nochmal anzufliegen, das Gewitter steht noch da. Wenn es jetzt nur irgendwas blöd war, sei es ein Wind war kurz, da kam eine Gast und das ist schon fast vorbeigezogen, dann machst du noch einen zweiten Anflug. Aber da habe ich gesagt, nö, weißt du was, das war's jetzt. Wir haben es versucht. Die obersten,
also kein Risiko.
Nein, die obersten Gebote sind der sichere Transport von den Passagieren, der Crew und des Flugzeugs. Und das, da gibt es niemals einen Kompromiss. Ja, und nachts unter den Bedingungen, die wir gerade gesagt haben, mit der APU, mit der Zwischenlandung, mit allem, mit den Slots verpasst, würden unter so einen Wetterbedingungen würde ich keinen zweiten Anflug machen, auch wenn ich es dürfte.
Ja, also der Sicherheit wegen.
Genau. Und da gibt es diesen Faktor, um jetzt mal wieder in die kleine Fliegerei zu kommen, den gibt es aber auch in der großen Fliegerei, hast du vielleicht schon mal gehört, diesen Punkt Get There Eat It. Sagt dir das was? Das ist der Drang, unbedingt nach Hause zu wollen.
Das kenne ich, ja.
Ja?
Das kenne ich, ja.
Und das ist so ein Punkt, den muss man abschalten. Egal, ob ich danach noch von Marrakesch nach Nürnberg commuten muss und mir einen Flug verpasse oder sonst noch was ist. Aber du musst erkennen, auch an deinen Kollegen, haben die vielleicht jetzt das Symptom?
Ja.
Wollen die jetzt unbedingt noch dahin und würden vielleicht eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht gut ist?
Redest du dann damit drüber beim Briefing quasi über sowas?
Ja.
Oder würdest du,
100%. Ich kenne auch einen Kollegen von einer anderen Airline, die hatten einen 4-Sektoren-Tag und am letzten Tag der Schicht, der arbeitenden Woche, hatten sie eine Flap-Asymmetrie in Ibiza nach dem Start beim Einfahren. Dann sind sie diverted nach Mallorca, weil das eine Base war. Ja. Und die Firma hat gesagt, naja, ihr könnt jetzt ja noch zurückfliegen nach, was war denn das? Irgendwo Mailand oder Rom oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Könnt ihr noch zurückfliegen, ihr würdet es ja schaffen mit Discretion. Und da hat der Kapitän gesagt, das ist mein letzter Arbeitstag, das passiert auf dem letzten Sektor. Wir hatten gerade hier Non-Normal, wir gehen jetzt ins Hotel. Und die Passagiere auch.
Ja.
Und sagte er dann, okay, ist gut, fertig. Wird auch keine Fragen gestellt.
Also gibt es auch keine Konsequenzen dann, also weil es ja begründbar auch ist.
Genau.
Also,
auch selbst wenn es nicht begründbar wäre. Es heißt Captain's Discretion. Das ist auch was, dieser Kapitänsentscheid, das denken ja immer viele, dass man da trotzdem die Crew noch fragen muss. Aber das ist falsch. Natürlich musst du deinen Kollegen noch mit an Bord haben, aber am Ende ist es eine alleinige Kapitänsentscheidung. Mhm. Wenn der Co-Pilot natürlich sagt, er fliegt jetzt nicht mehr, dann offloadet er sich und dann braucht man einen Standby-Crew und bleibt man am Ende trotzdem stehen. Ne? Klar. Ja. Aber die Entscheidung liegt am Ende nicht bei einem anderen Crewmitglied, sondern nur beim Kapitän. Das liegt auch daran, dass diese Verantwortung dann auch beim Kapitän liegt, wenn was passiert.
Ja.
Ne? Also das ist, das sind ganz, ganz viele komplexe Sachen, die so am Ende der Dienstzeit mit reinspielen und beim Nachtflug vielleicht, ich wollte jetzt den Bogen wieder zurückspannen, merkst du?
Ja, ich merke es.
Besonders wichtig sind, weil du nachts natürlich, du hast ein anderes Fitnesslevel, das kann auch höher sein. Wenn du zum Beispiel in der Mitte deiner Schicht bist, sprich Tag 3, und du hast eine Spätschicht, die mitten in der Nacht geht, weil du es da schon gewohnt bist. Das ist wie Tag 1 Frühschicht, da bist du auch nicht zu 100% auf dem Alertness-Level, wie du es bist, wenn du dich an den Tagesrhythmus gewöhnt hast von deiner Arbeit.
Ja. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Nachtflug im Airliner?
Ja. Das war tatsächlich an meinem allerersten Tag. Da bin ich SADA geflogen, Palma. Mhm. Im Line-Training war das. Also klar, ne? Und ich weiß, dass der erste Tag, da habe ich nichts gemerkt, da war das gar nicht für mich mehr spürbar, weil natürlich auch meine Kapazität als neuer Kadett eingeschränkt war. Aber dann, wo du so ein bisschen in dem Line-Training drin warst als Kadett, ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Sektoren du da hast, 70 oder so, also 70 Flüge, bevor du released wirst. Und ich weiß, dass dann in der Mitte, wo du dann mal plötzlich einen Nachtflug hattest, wo wirklich auch dann du wusstest, wie der Hase so ein bisschen läuft, dass du dann gemerkt hast, ich weiß nicht, ob du das vom Autofahren kennst, wenn du nachts losfährst, das Problem ist gar nicht so häufig das Losfahren oder die Strecke, das Problem ist da die letzten 10, 20, 30% vorm Ankommen, wo du richtig müde wirst.
Ja, das kenne ich. Ja.
Weil der Körper
vom Autofahren auf alle Fälle.
Genau, und so ist es auch in der Fliegerei. Und da habe ich gemerkt, krass. Und da hatte ich gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr, weil ich ja doch noch im Training war, ich hatte vielleicht 50 Stunden auf dem Bock oder weiß ich nicht genau, habe ich gemerkt, nee, das ist jetzt eine Grenze überschritten. Und das kannst du auch dem Kollegen sagen. Aber das kannst du dem Kollegen sagen oder der Kollegin links neben dir, das muss man auch erstmal lernen. Man muss erstmal lernen, wann eine Grenze überschritten ist. Und das ist was, was uns Menschen häufig schwerfällt, zumal wenn du Kollegen hast, die das nicht haben. Aber die haben es auch, die sagen es bloß nicht. Dir. Hm. Das ist sowas, darf man das sagen, dass man da zu müde war? Darf man das sagen, dass man den Kollegen gesagt hat, du pass auf, kannst du bitte die Landung machen? Ich fühle mich jetzt nicht so fit, aber ich bin gut im Monitoren. Hm. Der Kollege links neben dir hat 7.000-8.000 Stunden, ist Line-Trainer. Der freut sich, wenn du sagst, oha, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt zu müde, ich kann aber gerne noch das Fahrwerk ausfahren, die Klappen ausfahren und das war's, ne? Und
macht das was aus? Also dieses Muscle-Memory, ne?
100%.
Was man ja tagsüber irgendwie ziemlich einfach hinkriegt noch, wahrscheinlich nach 100 Stunden oder 50 oder wie viel du hattest, ist ja nachts wahrscheinlich komplett anders, weil du siehst es ja nicht mehr so direkt. Ja,
die ganze Perspektive ist eine andere. Es ist zum Beispiel so, das wäre so schön, wenn wir das im Sim darstellen könnten, wenn der Flughafen, gerade mit diesen neuen scheiß LED-Lampen, die können Fluch und Segen sein, die Papis so hell stellt, dann diese LEDs, die brennen sich in deine Retina ein und die können so hell sein, dass du einfach nicht mehr richtig diesen Gradienten sehen kannst und plötzlich nur noch die LEDs siehst. Mhm. Das hast du bei den normalen Halogenen, ich weiß gar nicht, ob es Halogenlampen sind, hast du das gar nicht. Die sind sanfter, aber bei den LEDs, die sind teilweise so hell und gerade wenn die dann noch falsch eingestellt sind, klar kannst du dem Tower sagen, macht mal die LEDs dunkler, aber wenn du eine tiefe Wolkendecke hast, dann sind die auf hell. Sprich, du musst dir vorstellen, du hast Overcast 500, du hast einen Flieger, der ist K1, K3 ist keine Option gewesen, ne? Weil der Flieger vielleicht irgendeinen Defekt hatte. Und ja. Da reicht ein Scheibenwischer aus und schon ist er nicht mehr K3. Das ist auch mal ein Thema. Und jetzt brichst du durch die Wolkendecke. Du siehst beim Durchbrechen schon die LEDs, die Landebahn vorhin, denkst dir, geil, du kannst landen. Und dann, bäm, strahlt sich plötzlich klar an und du bist einfach tierisch geblendet.
Ja.
Ne? Weil da kannst du, so schnell kann der Tower die gar nicht runterregeln.
Hm.
Ne? Also das ist nachts ein ganz anderer Störfaktor.
Ja. Und auch im Cockpit wahrscheinlich, oder? Mit der guten Fahrwerkshebel und sowas wird man wahrscheinlich noch schnell finden, aber...
Nee,
aber ich stelle mir das schon irgendwie als sag mal, man ist ja Anfänger, wenn du zurückdenkst mit 50 Stunden, 100 Stunden, ist man ja schon irgendwie eher Anfänger als
also weißt du? im Cockpit ist so viel anders gar nicht. Da musst du eher im Cockpit entscheiden, fliegst du mit jemandem, der viel Langstrecke geflogen ist, oder fliegst du mit jemandem, der kurz und Mittelstrecke fliegt? Weil da gibt es einen massiven Unterschied. Die Langstreckenpiloten, die möchten alles Licht im Cockpit anhaben, die machen auch das Dome White an. Und haben es hell. Und die Kurzstreckenpiloten machen alles gemütlich, kuschelig, dunkel.
Ach, sehr verrückt.
Ja. Und ich bin eher der gemütlich, kuschelig, dunkel Typ. Vor allem, weil ich dann die Sterne auch besser beobachten kann.
Mhm.
Ne? Hat aber auch einen riesen Nachteil, das kuschelig, dunkle.
Mhm.
Und der Nachteil ist, wenn du durch ein Gewitter fliegst und dich trifft mal ein Blitz, dann bist du halt mal so richtig geblitzdingst.
Ja. Deshalb sage ich immer, lass dich nicht blitzen.
Ja.
Ja. Ach so, nee, da habe ich ja überhaupt nichts dran gedacht. Stimmt,
das heißt, wenn du durch ein Gewitter fliegst, dann machst du tatsächlich alles hell. Ne? Oder wenn du mal aufs Klo musst, ist auch so eine Sache. Da hat die Kabine natürlich auch ihre Vorschriften, wie die Kabine zu dimmen haben, für dich als Piloten, wenn du rausgehst, damit sich die Augen nicht so umgewöhnen.
Mhm.
Ne? Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele, viele Aspekte, die man erst sieht, wenn man das mal live mitbekommt, die man gar nicht so hat. Aber das sind rein technische Aspekte. Von den menschlichen reden wir noch gar nicht. Ne? Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz auf das Humane gehen, auf das Menschliche, dann ist es ja so, dass im Dunkeln gewöhnen sich ja natürlich an das schlechte Licht. Und wenn ich mich richtig entsinne, wir haben ja Zäpfchen und Stäbchen in unserem Auge. Ist eine ADBL-Frage, ich gehe es gerade immer ganz zusammen. Aber wenn ich richtig weiß, müssten die Stäbchen für das Hell-Dunkel zuständig sein. Und die Stäbchen sind am Rand unserer Retina. Und das heißt, wir können im Dunkel tendenziell besser sehen mit unserem peripheren Sehen. Das heißt, wenn es mal stockfinster ist und du guckst so peripher, kannst du was besser sehen, als wenn du direkt drauf schaust.
Okay, das wusste ich dabei noch nicht.
Ja. Muss man ausprobieren, wenn es mal so richtig stockduster ist und du guckst so peripher auf irgendwas hin, so eine Treppe, wo eine Kontur zu sehen ist. Mhm. Und genau, also im Prinzip die Stäbchen, wie gesagt, hell dunkel und die Zäpfchen Farbe. Ne? Und wenn du natürlich jetzt rausgehst und das ist ja, das kennen wir schon mit diesem ganzen Piratenfilm, ne? Und die Kabine hat da die Kabine auf voll hell und du kommst wieder rein, siehst du erstmal nichts von dem alten Licht.
Ja.
Du siehst nichts. Aber die Displays haben ja alle Helligkeitssensoren. Sprich, wenn du die Tür aufmachst und das helle Licht kommt rein, das sind die kleinen weißen Punkte, die wir an dem PFD, ND und an Upper Lower Display Unit haben. Das sind alles Helligkeitssensoren. Die sind so flink, dass die sich natürlich auch dem Umgebungslicht anpassen. Und das heißt zum Beispiel aber auch, wenn jetzt einer mal schnell das Cockpit-Licht einfach anmacht, weil er irgendwas gesucht hat, dann ist die nächsten 5 Minuten im Cockpit so hell, dass es vorbei ist mit Sterne gucken.
Krass. Ach so.
Naja, das geht super, super schnell.
Mhm.
Ich muss mal schauen, ob ich mal ein Video aufmachen kann, wenn man mal eine Kurve fliegt im Sonnenaufgang, wo die Sonne flach steht und man sieht, wie der Sonnenstrahl über diesen Lichtsensor geht, wie schnell das Display hell wird.
Ja, das wäre mal cool. Ja. Ja. Mhm. Und was, also sag mal, du fliegst 4 Stunden irgendwie als längere Strecke wahrscheinlich bei dir.
Ja.
Bei Kurzstrecken. Was machst du, also guckst du da Sterne?
Ja, ich habe diese App, Starwalk 2 heißt die, oder Starwalk.
Das machen wir für die Mädels immer zum einen beeindrucken, zeigt, habe ich glaube ich auch irgendwie sowas, ja.
Das funktioniert auch gut, wenn die Kabine vorkommt. Du musst halt natürlich deine aktuelle Position updaten, weil manchmal im Flieger findet der so schnell nicht GPS. Das heißt, du musst am IRS gucken oder im FMC, was du für eine Position hast. Und dann kannst du das halt raushalten und kannst halt die Sterne anschauen. Und das ist natürlich besonders schön, wenn du im August die Perseiden hast und du fliegst vielleicht über den Atlantik Richtung Europa, wo halt die Lichtverschmutzung möglichst gering ist und du kannst ja echt wunderbar hunderte von Sternschnuppen sehen. Auf 38.000 Fuß.
Ja. Das ist, und ist das so, dass würdest du sagen, das ist das Hobby von jedem Piloten oder ist das so mehr so deins?
Es gibt Leute, die interessiert das 0,0, denen ist das scheißegal. Ja. Es gibt Leute, die schauen nicht mal einmal raus, auch tagsüber, nachts, egal was. Aber es gibt schon manchmal Momente, wo du dann eben so einen Kontinent überfliegst, eben von Europa zu Afrika und du hast nur die paar Kilometer zwischen Gibraltar und Tangier. Und du siehst das so ganz klar und du siehst auch diese Farbunterschiede der Städte, manche noch in dem Natriumdampf orange und manche schon in dem, ich würde sagen, LED-Weiß, weiß nicht, wie viel 1000 Kelvin das sind. Und du siehst da die klaren Konturen und du siehst dann auch, das ist jetzt einfach ein anderer Kontinent, jetzt bist du plötzlich, zack, bist du in Afrika und du denkst dir, diese Welt ist eigentlich eins und wir Menschen machen sie zu teilen und das sind auch diese Gedanken, die du dann tatsächlich manchmal nachts mehr hast als tagsüber, wenn du dann eben anfängst mit Kollegen im Gruß zu philosophieren über einfach so wirklich menschliche Dinge, was eigentlich auch schön ist. Also die Gespräche werden tiefer nachts.
Krass. Ja. Ja, klar, weil man natürlich irgendwie da, vor allem wenn es so ein bisschen kuschelig ist, dann bestimmt auch emotionaler wird wahrscheinlich.
Aber ist so, also man wird emotionaler und was mir so geht, ist, ich sehe diesen Blick und ich sehe diese Nacht und ich sehe das vor mir, ich sehe die Städte und ich denke mir, es gibt keine Möglichkeit, wie ich das für Freunde, Bekannte und Verwandte einfangen kann. Und das finde ich so schlimm. Das ist ein Eindruck. Jeder holt auf einem Konzert sein blödes Handy raus, macht da seine Taschenlampe an anstelle von einem Feuerzeug oder nimmt das auf. Und dieser Eindruck da oben, du hast keine Möglichkeit, außer mit wirklich gutem Equipment, das aufzunehmen und zu vermitteln.
Ja.
Und selbst wenn du es könntest, es sei denn, wir steigern uns jetzt hier so abends rein und reden zusammen, Tobi, ne? Wer würde sich denn jetzt eine Stunde Nachtflug anschauen, es sei denn, man ist in der Stimmung? Es gibt Sachen, die kannst du nicht wieder reproduzieren.
Ja.
Und das sind diese Nachtsachen.
Also würdest du sagen, es wird dir nachts weniger langweilig als tagsüber bei so langen Flügen?
Schon. Und die Piloten sind sich näher. Mhm. Also nicht die Piloten im Cockpit, sondern die Piloten, die 1000 Fuß über oder unter dir an der Luftstraße ebenfalls entlang fliegen.
Ach so, ja. Was?
Ja, man grüßt sich.
Wie grüßt man sich?
Man grüßt sich mit den Landelichtern.
Geil.
Ja,
das finde ich ja lustig.
Ja.
Ja.
Also das ist ja echt cool. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt diesen Eindruck vermitteln können hier, aber ich merkst du, dass ich gerade auch so ein bisschen schwärme?
Ja, du wirst ein bisschen sentimental.
Ja.
Ich merke es gerade. Aber ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil also du sitzt ja doch relativ eng auch zusammen da drin. Ja. Also das Cockpit, der 737 ist ja jetzt nicht das Größte, was es gibt.
Ja.
Und dann ist dunkel. Und man hat diese Sterne, man hat wahrscheinlich ja so ein Gefühl wie nachts am Strand.
Ja, genauso ist es. Und es fühlt sich auch so an. Es gibt aber auch andere Gefahren nachts, ne? Also, um mal eine ganz natürliche zu nennen, Vögel.
Ach so, naja, gut, ja.
Ich hatte, um jetzt nochmal zum Anfang zurückzugehen, damals, wo ich in der Aquila, da sind wir in Neuhausen ob Eck gelandet. Ich glaube, das war der ICAO-Code Eco Delta Sierra November. Und da hat mir mein Fluglehrer gesagt, hat mir gesagt, Stefan, du fliegst tendenziell immer ein bisschen zu tief an. Wenn jetzt irgendwas mit dem Motor passiert, bumm, tat es einen Schlag und dann ist eine Eule in den Propeller reingeflogen. Exakt in diesem Moment. Das hat für mich, ich hatte wirklich plötzlich instant 180 Puls.
Ja, klar.
Und vor allem, weil das wirklich, das ist ungelogen, genau in dem Moment passiert ist, wir sind gelandet, es war kein Schaden, klar, der Flieger musste untersucht werden. Und seitdem weiß ich, na, tendenziell fließt du lieber eher ein bisschen zu hoch an. Ne? Energie kannst du für alle Physiker unter uns ja immer wunderbar vernichten. Vor allem, wenn der Motor aus ist, ne?
Ja.
Und dass das wirklich in dem Moment passiert ist, das war super krass. Also in Neuhausen, das weiß ich noch. Das war ganz krass, da musste mich meine Freundin dann mit dem Auto abholen noch. Und wo wir dann halt da gegroundet waren im Prinzip. Und das war eine richtig krasse Lehre eigentlich. Das wäre eine natürliche Gefahr. Jetzt in der großen Fliegerei würde ich eher sagen, ist die Gefahr anderer Natur. Dann hast du natürlich auch die Vögel, aber dem würdest du auch tagsüber nicht ausweichen. Ne? Das machst du nicht.
Ja.
Aber nachts ist es das Gleiche. Du musst nach der Landung genauer gucken. Aber die Gefahr nachts sind halt tatsächlich die Menschen mit ihren Lasern. Muss man ganz klar sagen. Ja.
Das wollte ich gerade fragen, ob sowas ein Problem ist.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Es ist nicht unbedingt so, dass es gesundheitlich schädigend ist. Es ist eher eine Ablenkung. Also gerade die grünen Laser, die sind eher störend. Es gibt andere Laserarten, die du nicht siehst, die dich aber schädigen.
Ja.
Und aber die grünen Laser sind eher ablenkend und das hatte ich tatsächlich auch schon häufiger. Und ich finde, da müssten viel, viel, viel krassere Strafen für Leute, die sowas machen, da sein. Und meines Erachtens haben wir heutzutage auch die technischen Möglichkeiten, Flieger auszustatten mit Sensorik am Flugzeugrumpf, die sowas orten können und über Positionsdaten exakt bestimmen können, wo der Laser herkam.
Ja.
Verstehe ich gar nicht, warum sowas noch nicht entwickelt wurde.
Ja, vor allem, es sind ja irgendwie 190 Leute bei dir drin. Ich meine, wenn da was passiert, also
ja.
Weiß ich nicht, wer da auf die Idee kommt.
Ganz viele Menschen.
Ja, auch immer sehr so Respekt.
Ja, also es ist, es reicht da einer zu. Ne? Wenn du einen Ballungsraum hast, du fliegst über Berlin, hast du 3 Millionen Menschen, klar, jetzt überfliegst du vielleicht noch einen kleinen Teil, da hast du vielleicht 600.000, 700.000, die in Frage kommen. Und jetzt redest du über Zahlen im Promillebereich oder im Zehntel-Promillebereich. Da hast du trotzdem noch eine Handvoll, die das machen können. Und es ist auch so, dass jeder von diesen Laserattacken gemeldet wird. Das ist ein Report an den Flughafen, es ist ein Air Safety Report mit genauer Positionsangabe. Dann werden die Flugdaten zurückverfolgt. Also die Chance, die Leute zu finden, ist nicht gering.
Ja, es ist auch, ich finde es ja ein Unding, dass es Leute gibt, die sowas machen.
Ja, absolut. Aber wo Menschen sind, sind Menschen dumm.
Ja,
das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber... Eine Gefahr, Tobi, die man auch noch mit sehen muss nachts, ist natürlich auch die Menschen im Flugzeug, die eine andere Wahrnehmung haben. Die sind ja eh schon hilflos. Die verlassen sich auf zwei professionell ausgebildete Fachkräfte vorne im Cockpit und vier Fachkräfte in der Kabine. Aber zum Start ist natürlich alles dunkel und die sind komplett ausgeliefert.
Ja.
Jetzt hast du verschiedene Geräusche. Und jetzt kann es in dem unwahrscheinlichen Fall natürlich mal sein, was passiert, wenn du in Nürnberg startest und dir rennen irgendwie 50 Osterhasen an der Turbine vorbei oder ein riesen Bussard und du hast einen Engine Surge or Stall vor V1.
Ja, also das Triebwerk fängt an zu knallen wahrscheinlich schon.
Genau, da schlagen Flammen möglicherweise raus. Du hast einen Startabbruch und das nachts ohne Orientierung. Und das ist ja auch der Grund, warum nachts die Kabinenbeleuchtung gedimmt wird.
Ja, damit die rausgucken können, die Kabinenbesatzung.
Nicht nur die Kabinenbesatzung, sondern aber auch, dass die Augen der Passagiere und der Fluggäste sich auf die Lichtbedingungen akklimatisiert haben.
Ja, okay. Ja.
Und jetzt hast du das Knallen gehört, jetzt haben die Leute rechts vielleicht mitbekommen, Triebwerk 2 hat Flammen geschlagen. Das Flugzeug steht, es ist nichts passiert, es war nur ein Engine Surge or Stall. Die Bildzeitung würde wieder schreiben, wahrscheinlich wieder Boeing-Triebwerk explodiert, aber es ist nichts, sondern ein normaler Engine Surge.
Bei der Max.
Bei der Max, genau. Und es war jetzt nur eine Vermutung, es war eine Satire. Ja, das muss von der Kunstfreiheit gedeckt sein, diese Aussage, bitte. Axel Springer, nimm uns jetzt nicht hoch. Genau, und dann kommst du zum Stillstand und du machst von deiner Checkliste, die dauert vielleicht 2-3 Minuten, stellst fest, na gut, war nichts, willst zurück zum Gate rollen und plötzlich siehst du angehen im Cockpit Master Caution, Overwing Doors.
Oh.
Und denkst du,
da hat jemand die Tür aufgemacht.
Da hat jemand die Tür aufgemacht und vielleicht haben die Passagiere durch Panik eine Evakuierung ausgelöst.
Na? Krass, ja.
Und warum könnte das nachts eher passieren als tagsüber?
Na, du guckst halt raus. Na gut, Triebwerk brennt nicht mehr, das ist aus.
Aber die Wahrnehmung war da, es hat Flammen geschlagen.
Wahrnehmung, ja. Das Beaconlight vielleicht.
Genau, das ist es.
Ach.
Das leuchtet rot. Das leuchtet rot. Und wenn jetzt vielleicht durch die Bremsen, da hast du ja zwei Beaconlights. Oben und unten. Wenn durch die Bremsen noch ein bisschen Rauch hochkommt, weil sie warm sind und dampfen, dann hast du ein diffuses rotes Licht. Und das können die Passagiere unter Umständen vielleicht noch mit in Kombination durch den Effekt, dass das Triebwerk vor uns gestallt oder gesurged hat, als Feuer wahrnehmen und die Panik dann dafür sorgen, dass sie selber eine Evakuierung auslösen.
Also, aber ich sitze ja gerne in der Exit-Row. Ich würde nie von mir aus den Notausgang aufmachen.
Aber würdest du dich jetzt als der normale Fluggast bezeichnen?
Nee.
Na genau.
Nee, würde ich nicht.
Jetzt hast du jemanden mit Flugangst und an den Overwings briefen sie dich ja immer. In Gefahr würden sie auf Kommando des Kapitäns im Falle einer Evakuierung helfen. Ja, nein.
Ja.
So, dann ziehst du halt an dem Hebel.
Ja, na, ich sag da auch immer ja, wo ich denke, wer weiß, wie das dann so ist, denke ich im Nachhinein immer, wenn jetzt wirklich was ist, ne? Was du da eigentlich machst. Also du bist ja wahrscheinlich.
Achso, du hast einen Startle-Faktor, darauf willst du hinaus, dass du erstmal nicht weißt, was du machst. Und du hast Task Saturation, weil du nicht mehr weißt.
Task Saturation, das meine ich. Ja.
Genau. Also es sind viele Sachen, die nachts anders wirken können als tagsüber.
Ja.
Ne? Und also an sich ein spannendes Feld nachts zu fliegen. Und es ist für mich schöner, intensiver und ich fühle mich da auch mehr, also man fühlt sich, es klingt blöd, fühlt man sich nachts auch noch freier, irgendwie zu fliegen.
Ja.
Du hast doch andere Callsigns, die unterwegs sind. Du hast ja die Postmans, die am Start sind, also die DHL-Flieger, die ganzen Frachtflieger. Du hast ganz andere Leute, die Fluglotsen sind entspannter und ich finde es ein ganz anderes Erlebnis.
Ja, krass. Meine PBL-Karriere hat ja mit Nachtflug, das hat ja nicht mehr geklappt oder habe ich ja nicht gemacht.
Hättest du es Flug gehabt?
Na ja, ich glaube schon. Erstens, weil ich das gerne mal sehen wollte, wie das nachts so aussieht.
Ja.
Und zweitens, weil mich das interessiert hat, also eigentlich ein Instrumentenflug interessiert hat, das mir aber zu teuer war. Mhm. Und also eigentlich die Weiterbildung, dass man, ich habe auch mit einem Fluglehrer Kunstflugtraining gemacht, in der einen Mod irgendwie Trudeln ewig geübt und sowas. Einfach damit man, also für mich, damit ich den Flieger besser beherrsche.
Ja, es ist schön und ich verstehe, dass jeder PPL-Inhaber denkt, ich mache jetzt noch den Nachtflug, um das einfach zu haben, um eben diese Technik zu lernen. Aber am Ende wird es eine Ausbildung sein, die dich 1700 Euro kostet, die gut ist zu haben als Sicherheit, aber die du praxisnah nicht unbedingt einsetzen wirst. Die sollte als gutes Backup sein, das ist wie der Erste-Hilfe-Kurs, den du vielleicht alle 2-3 Jahre machst.
Hm. Ja, na, wahrscheinlich ist es das dann auch. Also was mir viel gebracht hat, war halt irgendwie Flughäfen anzufliegen tagsüber. Irgendwie für den Sprechfunk und so, solche Sachen. Und einfach, also ich habe halt immer versucht, so professionell, wie es halt irgendwie geht, die Sache zu betreiben.
Ja.
Und da hat mir damals der Flughafen Leipzig da viel geholfen einfach. Weil da war nicht so viel los.
Ach, da kommt der dumme Ossi wieder.
Der
hat seine Antonov.
Nee, da war ich ja mit der Wilga unterwegs. Und dann haben wir Rundflüge gemacht unter Slitten Z42, 43. Und da haben sie gerade die Bahn neu gebaut. Und da hast du dich halt angemeldet, bist über die neue Bahn drüber, die noch nicht aktiv war. Und hast du das Licht anschalten lassen. Schon geil. Mal. Weißt du, die komplette Befeuerung. Oh. Und die kannten uns ja schon. Ja. Unser Platz war ja nicht weit weg. Oder mich, glaube ich, kannten die schon.
Hast du so eine eindeutige Stimme im Funk gehabt?
Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann dachte ich, man müsste das eigentlich auch mal nachts machen.
Ja.
Und also einmal haben wir es ja fast geschafft. Da sind wir VfR losgeflogen von Rojora, Echo Delta Alpha Whisky, Affen zur Messe. Und weil das ganz schön weit ist, sind wir so zeitig gestartet wie möglich. Haben wir uns dann in Leipzig gemeldet und da sagte er, na, erst eine halbe Stunde zu zeitig. War noch nachts.
Ach, geil.
Ja, hatte keine Konsequenzen. Also, das war halt Sommer. Nee, wann war denn das? Wann ist denn Aero? Weiß ich gar nicht. Also zumindest wurde es eigentlich so langsam hell, hast du so geahnt. Aber es war trotzdem noch nach Zeit, noch Nacht.
Ja, diese Zeitbestimmung ist ja übrigens auch noch was, ne? Bürgerliche, also was ja als Nachtflug überhaupt gilt.
Ja.
Aber ja, gut.
Zumindest waren wir noch genau drin und der Lotse sagte, na, Nachtflug, das weiß ich noch.
Ja.
Irgendwie so einen blöden Spruch, weißt du?
Ja.
Ja, da haben wir keinen Flugplan.
Ach, also kann man da auch
weiter natürlich einen Flugplan brauchst du nachts, na klar.
Ja, das schneiden wir lieber raus.
Ne, Moment, du kannst einen Flugplan bei der FIS anfragen. Aber das war ja damals auch noch so, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Es gab ja auch noch die Nachtflugkarten von der DFS. Die kosten ja auch nochmal mehr mit den Nachtflugrouten eingezeichnet. Ja. Ach krass, das ist so eigentlich Geldschneiderei irgendwie, ne?
Also, aber wir kamen uns trotzdem cool vor, wenn wir irgendwie zum Sonnenaufgang quasi da gestartet sind und da runtergeflogen.
Ja, ist
war ein
auch
toller
geil.
Ausflug.
Ist auch geil.
Jetzt schon gefühlte 100 Jahre her, aber.
Aber bekommst du jetzt, wenn du über sowas redest, nicht schon mal wieder lustig in den Flieger zu setzen?
Na klar, immer. Immer.
Auch wenn es kein Nachtflug ist?
Auch wenn es kein Nachtflug ist. Muss man wieder fliegen.
So ist es. Also ich auch. Ja. Ich freue mich auch schon wieder fliegen zu dürfen. Und ich möchte einen Aspekt des Nachtflugs nochmal nicht vernachlässigen. Also es gibt zwei Sachen, die ich noch kurz erwähnen möchte. Ich hoffe, dafür ist noch schnell Zeit, Tobi. Und das ist der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang. Der Sonnenaufgang in so einem Jet, in der 737, das ist so bemerkenswert schön zu sehen, wie die Sonne, also bevor sie aufgeht, einfach mal den Himmel in so eine blaue Stunde taucht.
Ja.
Und wenn die dann aufgeht, wie schnell es auch einfach hell ist und wie absolut gefühlvoll, also wie schön das einfach aussieht, weil ja der Boden ist ja noch dunkel, aber bei dir oben ist es ja schon hell, ne? Also für alle Flat Earther, jetzt weghören, ne? Es ist unheimlich schön. Und nachts ist es ja so, und das war jetzt gerade hier zum Ramadan so, dass wenn jetzt Sonnenuntergang 18.50 Uhr war und wir sind 18.48 Uhr gestartet und die Crew dachte dann, die kann jetzt essen.
Mhm.
Ich sag, Leute, das Problem ist, wir lassen die Sonne für euch ja nochmal neu aufgehen.
Unabsichtlich. Ach so.
Ja. Wenn wir hochsteigen, natürlich ist ja die Sonne dann noch zu sehen. Und jetzt habe ich
noch. Man darf Ramadan, also man darf quasi essen, wenn man die Sonne nicht sieht mehr.
Na, da gibt es verschiedene Regeln.
Oder wie ist das?
Da gibt es verschiedene Regeln. Ich glaube, es ist so, dass erstens gesagt wurde, also früher, wenn du auf Kamelen gereist bist, dann gilt das nicht für dich, wenn du unterwegs bist. Für Reisende, wenn du krank bist, sowieso nicht. Und es gibt auch da unterschiedliche Interpretationen, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, da habe ich Verschiedenes gehört, dass viele das halt dann in dem Land machen, wo sie halt wohnen und das halt dann ignorieren und im Flugzeug auf 30.000 Fuß, naja, vielleicht ignoriert man es dann, wenn die Sonne nochmal neu aufgeht, aber bei unserer Crew war es halt dann so, die haben dann tatsächlich gewartet, ich habe dann auch gesagt, pass auf Leute, ich lasse die Passagiere noch sitzen 20 Minuten, bis die Sonne dann nochmal untergegangen ist. Und dass ihr noch in Ruhe essen könnt, bevor die Passagiere dann aufstehen. Und auf sowas achtet man dann eben auch. Ja, genau.
Ach, krass.
Ja, ja. Hm. Und da haben sie sich natürlich
immer mega... Wie bist du darauf gekommen? Hast du dich da mit dem FO unterhalten? Oder du wusstest ja vorher wahrscheinlich nicht.
Also ganz ehrlich, wenn ich in dem Land bin, wo ich jetzt ein Jahr bin, ich möchte die Kultur ja kennenlernen. Und die Leute sind so nett und freundlich hier. Und das wollte ich wissen, wie man das am besten macht.
Ja, weil ich hätte das nicht gewusst. Aber
ich auch nicht.
Angeschnallt lassen und dann könnt ihr essen.
Genau.
Gute Idee.
Und ich habe einmal den Fehler gemacht nach der Landung, dass man nach so einem Untergang gelandet. Da haben sie mir so eine Feige angeboten in so einem Teigmantel und ich habe die abgelehnt. Die haben mich angeguckt, dass um Gottes Willen nicht ablehnen, das gehört dir dazu. Und jetzt habe ich immer dann Feigen gegessen dann so. Das ist wohl so zum Iftar, nennt sich das zum Fastenbrechen, glaube ich, dann ist das so eine Gewohnheit. Aber es ist jetzt viel Halbwissen hier bei mir dabei. Ich habe es nur so weit versucht zu machen, dass es für die Crew, für meine Crew, für meine Kollegen am besten vereinbar ist mit ihrem Glauben.
Ja.
Ne? Aber wie gesagt, man kann die Sonne nochmal aufgehen lassen, das wollte ich nochmal sagen. Das war das eine. Und das allerletzte, was ich sagen muss, das ist noch eine ganz witzige, ganz kurze Geschichte, wo wir mal nach Nürnberg nachts, einer ganz glasklaren Nacht reingeflogen sind, aber die gerade die Landebahnbefeuerung in Nürnberg getestet und ausgemessen haben, wie hell die leuchtet.
Aha.
Und da haben wir über Frankfurt haben wir den Flughafen schon leuchten sehen. Und da haben wir auf dem zweiten Funkgerät reingerufen und gesagt, was ist denn bei euch los? Macht ihr Party? Und dann sagt, nee, die messen gerade Landebahnbefeuerung ein. Und da haben wir gesagt, dass wir sind gerade von Luxemburg gekommen, haben vor Frankfurt noch, also noch mehr im Westen, haben wir den Flugplatz schon gesehen und da haben sie sich gefreut, dass wir reingerufen haben. Und das, bei München Reibel haben wir reingerufen, die 129, 525, und haben das Ding gesagt. Haben gesagt, dass sie das da einmessen und dass sie sich freuen, dass wir es so weit sehen können. War total witzig.
Das ist ja geil. Ja. Aber das ist schon so, ne, dass man nachts auch Städte und so weiter sieht, ne?
Ja, die Kontrollen der Städte, normalerweise. Total. Nachts der Eiffelturm ist total schön. Man kann es leider alles nie fotografieren. Also nicht mit meiner Technik. Da müssen wir ganz groß werden und Werbeeinnahmen machen. Haben wir nicht am Anfang schon Bayer Dynamic erwähnt? Wäre das jetzt nicht schon mal 500 Bayer Euro Dynamic wert?
Und dann vorne noch Westcam müsste man noch vorne sagen. Da kommt so eine Kugel von dran. Und das Wetterradar.
Oh Gott.
Die Hubschrauber manchmal haben, weißt du?
Ja, ich glaube, wenn ich das davon drin schrauben würde.
Na gut, dann nieten. Dann halt Boeing, nietest es halt.
Nee, aber da fehlen doch die Hälfte der Bolzen.
Ach so, okay. Ach Mist, ja.
Ja, Tobi, was sagst du? War das spannend? War es okay? Müssen wir gucken? Du musst schneiden.
Naja, ja, müssen wir gucken. Nachtflug ist halt ein bisschen ruhiger als die anderen Dinge, die wir so besprochen haben. Die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder lustiger.
Ja.
Und effektvoller. Aber es liegt halt am Thema auch, weil
wir müssen vor allem auch mal schauen, wie die Audiotechnik jetzt hier gearbeitet hat. Das ist das erste Mal, dass wir die testen. Und wenn wir sie nicht verwenden können, dann habe ich ein paar hundert Euro in Sand gehauen.
Ja, na, ich hoffe, dass ich die Musik manchmal noch ein bisschen rausgefiltert kriege. Muss ich mal schauen. Es klingt super, aber ich höre die ganze Zeit, ich habe das Gefühl, ich sitze mit dir in der Kneipe.
Ja, hier läuft gerade Alpha Hill Big in Japan.
Ja.
Hörst du das?
Da können wir bloß die Rechte nicht bezahlen, wenn die was wollen. Das wird ein bisschen teuer.
Das könnte sein.
Aber an sich ist es irgendwie sehr lustig. Vielleicht ist das Konzept. Kneipengeschichten.
Meisterwarnung, Kneipengeschichten.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Ich bin Stefan, Kapitän auf einer 737.
Und ich bin der Tobi und interview den Kapitän und habe eine BBL. Und
im Propeller.
Wir reden halt hier gerne. Propeller im Garten. Und wir reden hier gerne über die Meisterwarnung.
Mit den Cockpit-Chroniken.
Genau, so machen wir es.
Ich klicke mal hier auf Stopp.
Ja, ich auch.